30. Eine Suche nach dem Glück. Von Laura Nadinauer und Wolfgang Sesko. Teil 4.
Age is just a number, darling.
30 ist das neue 20.
Einmal möchte ich keine Sorgen haben.
Mit 30 beginnt der Ernst des Lebens. Nicht mit der Einschulung, der Konfirmation oder nach dem Abitur.
Man ist sowieso nur so alt, wie man sich fühlt.
Einmal möchte ich, wie ich möchte, leben.
Beruf und Finanzen. Unter dem Einfluss deines Zeichenherrschers Uranus und mit Glücksplanet Jupiter in guter Position reagierst du aufgeschlossen und flexibel auf Veränderungen.
Gesundheit und Fitness? Im März macht dich Uranus etwas reizbar. Mit Entspannungsübungen bleibst du in deiner Mitte.
Liebe und Partnerschaft. Eine Aussprache bringt nicht nur Klarheit, sondern auch die Harmonie in deine Beziehung zurück.
Oh, Horoskope bringen mich nicht weiter.
Du wirst niemals glücklich.
Ja, such. Ja, such. Ja, fein, ja, such. Ja, wo ist das Glück? Ja, such, ja, wo ist es denn? Ja, ist es nicht? Ja, wo ist es denn? Ja, fein, ja, such, ja, such. Ja, fein, bist du verrückt.
Kann ich überhaupt glücklich werden? Vielleicht gibt es einfach Unterschiede. Manchen liegt das Glück im Blut, anderen nicht.
Ich frage mich gerade, kann ich denn als erwachsener Mensch mein Glück dann noch irgendwie beeinflussen? Weil wenn jetzt ganz vieles in der Kindheit schon durch Prägung passiert und durch die Veranlagung, die ich einfach habe, durch meine Gene, kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel als erwachsener Mensch an meinem Glücksempfinden oder Ängstlichkeit, Angstempfinden verändern, oder?
Ach ja, doch, das kann man. Also man kann noch vieles verändern und auch sozusagen überschreiben, wobei immer die alten Verbindungen nicht so richtig gelöscht werden, aber man kann sich schon verändern.
Also neu dazulernen sozusagen.
Genau, man kann natürlich neu dazulernen und auch das Gehirn, da ist jetzt nichts absolut in Stein gemeißelt. Aber das setzt eben halt voraus, dass man darauf achtet, was das Gehirn eigentlich braucht, um sich zu verändern. Und eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass das Gehirn sich im Miteinander mit anderen sehr gut ändern kann. Und dann, wenn etwas emotional wichtig ist. Also wenn man einfach jetzt denkt, okay, ich möchte jetzt glücklicher werden und macht sich jetzt eine Liste, okay, ich mache das und das und das, dann läuft das auf so einer kognitiven, rationalen Ebene. Und damit kann man eigentlich nicht großartig was ausrichten. Also die Hirnbereiche, in denen das verarbeitet wird, diese kognitiven Informationen, die haben jetzt keine stabilen, besonders effizienten Verbindungen zurück in diese emotionalen Hirnbereiche.
Also ich kann mich nicht einfach dafür entscheiden, glücklicher zu sein.
Nee, so läuft das nicht. Genau, das wird nicht besonders gut funktionieren.
Kann ich das bewusst beeinflussen und also bewusst sagen, ich kann den und den Weg gehen und dann bin ich weniger eine Suchende, sondern bin auch als Bleibende zufrieden?
Also ich würde sagen, das, was sie dann in dem Moment runterholen kann, sozusagen, sind Beziehungen tatsächlich. Ich meine, das kennt man ja auch aus dem Alltag, also dass man das Suchende sozusagen plötzlich dann sesshaft werden, wenn sie eine Beziehung eingehen. Und wenn man dann aufs Gehirn schaut, dann ist das eben halt so, dass ein unglaublich effizienter Auslöser für diese Opioid, also für diese Freisetzung von Endorphinen, ist tatsächlich das Oxytocin. Der Stoff Oxytocin, das was man ja auch so als Bindungshormon bezeichnet, der wird im sozialen Miteinander freigesetzt, Miteinander von Mutter und Kind, aber auch grundsätzlich in vertrauensvollen Interaktionen. Und Oxytocin kann im Gehirn eine ganze Menge machen. Oxytocin kann Stress hemmen, kann Angst entgegenwirken. Und Oxytocin kann auch das Lernen und die Veränderung fördern. Also Oxytocin kann eben halt ganz, ganz effizient diese Freisetzung von Endorphinen auslösen. Und ist deshalb sozusagen, ja, also ein unglaublicher Glückstrigger. Also das Miteinander mit anderen kann einfach sehr glücklich machen. Und wenn man dann eben halt diese Beziehung hat, dann ja, fährt einen das runter und man muss nicht mehr so viel suchen.
Das Wir-Gefühl. Davon hatte auch schon Maike van den Boom, die Glücksforscherin, gesprochen.
Ganz, ganz wichtig, so dieser Basisgedanke. Du bist mein Freund, du willst nur das Beste für mich und der Mensch ist gut.
Aber man kann auch selbst etwas ändern, wenn es sein muss.
Garantien für ein glückliches Leben gibt es nicht.
Also bei mir war das so, ich hatte irgendwann, war ich ein bisschen unzufrieden mit meiner Arbeit. Also nicht mit der Arbeit selber, was ich getan habe, sondern so mit der, ja, mit der Art und Weise, wie es im Büro läuft, wie es so von außen kommt.
Tommy, 36, aus Berlin. Er hatte von allen, die ich kenne, beruflich die radikalste Wende. Vom Ingenieur zum Bäcker.
Und das fing dann an mit einem Bauvorhaben, was ich hatte. Also muss ich jetzt sagen, dass ich Ingenieur bin oder war? Oder
kannst du gerne sagen.
Okay. Als Ingenieur gearbeitet und habe von einem Kollegen ein Bauvorhaben dann übernehmen müssen. Und der meinte, ja, alles ist in Sack und Tüten, du musst einfach nur noch das bauen lassen und dann ist alles gut. Und es hat dann ziemlich schnell, ehrlich gesagt, einen Hauptteil meiner Arbeit gefressen und ich war sehr unzufrieden damit, dass das völlig chaotisch war.
Also, völlig, also du hattest eigentlich auch immer mehr Arbeit.
Immer mehr Arbeit, genau. Ja. Das ging dann interessanterweise beim nächsten Projekt weiter, was ich auch von selben Kollegen dann übernehmen musste, der dann wieder für ein neues Projekt dann eingesetzt wurde. Macht er auch nicht aus eigenem Antrieb, sondern tatsächlich von der Chefetage aus. Und fast das gleiche Debakel. Nur, dass das wesentlich größer war. Also dann kommst du zu dem Punkt, dass so, das ist jetzt bis zum Lebensende, mache ich jetzt diesen Schwachsinn?
Wie lange hat sich das dann bei dir gezogen, dass du so unzufrieden warst?
Also das waren so schon so zweieinhalb Jahre, bei denen du so langsam so das Gefühl hattest, dass das geht so nicht.
Und hast du in der Zeit mal versucht, was noch zu ändern?
Nee, ich hatte mir erstmal Gedanken gemacht. Habe erstmal überlegt, was könnte ich überhaupt machen und was wären Alternativen? Also bevor ich handle, denke ich lieber darüber nach, bin ich so der Bauchentscheider. Und plötzlich ist dann so dieser kleine Samen dann in deinem Hinterkopf und du denkst so, Moment mal, warum sollte ich denn an meinem Job was ändern, wenn ich komplett mein Leben auch ändern kann?
Also diese Option, ja, einfach eine andere Stelle anzunehmen, die war für dich gar nicht da?
Nö, weil ich genau wusste, dass es woanders genauso ist. Mein Bruder ist Bauingenieur, der arbeitet auch in der Branche und ich habe vorher überall in verschiedenen Büros als Student gearbeitet und. Also es ändert sich nichts. Und dann dachte ich mir so, ich will jetzt nicht mehr eine Ameise sein, sondern ich bin jetzt irgendein Einzelwesen, was für sich selbst entscheidet, was es tut. Das ist so ein kleiner Traum von der Selbstständigkeit. So, du machst irgendwie was, du hast nur einen direkten Kundenbezug, das ist dann wirklich auch alles, was es an Kunde und Kundenbeziehungen so gibt. Und dann war es das. Und dann
aber das ist ja so ein Traum irgendwie, den habe ich auch immer wieder, den haben viele, aber Bar, kaum jemand traut sich das.
Genau, ja. Eine Bar oder ein Café. So, und du überlegst dann, ja, aber was machst du denn den ganzen Tag?
Ja.
So, und dann überlegt man so, naja, du kannst ja wie so Kuchen anbieten. Und das geht ja auch ohne, dass man es irgendwie anmelden muss oder dass man dafür irgendwas können muss. Und dann habe ich so, naja, nur Kuchen, pass mal auf Backwaren, wie wär's denn eigentlich mit Bäckereien? Oh, backen ist immer gut. Backen macht Spaß, jeder geht gerne zu Mutti am Wochenende und kriegt ein Stück Kuchen und findet das auch tippitoppi. Und was muss man denn eigentlich so alles machen? Und irgendwann überlegst du dir, das ist ein Weg, den du machen könntest. Und du kannst zu zweit quasi so eine kleine Bäckerei betreiben. Du bist unabhängig von anderen Leuten.
Genau dieses, irgendwann ist ja die Frage, was ist das, also was ist das für ein Punkt, wo man sagt, jetzt ist dieser Punkt erreicht, dass man das, also dass du wirklich sagst, du gehst diesen Schritt. Hattest du da irgendwie eine Entscheidungshilfe oder war das irgendwann der Bauch, ja, der dann doch sagte, so jetzt?
Die Entscheidungshilfe war die, dass ich irgendwann vor Arbeit umgekommen bin, unheimlich Überstunden geschrubbt habe und das Einzige, was meinem Chef einfällt, ist, zu mir zu kommen und zu sagen, ich verschwende das Geld. Und dann dachte ich so, nö, da habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Also ihr könnt mir jetzt wirklich mal alle mal gern haben, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich suche jetzt das Ding raus, habe dann, weiß nicht, eine Woche Urlaub gehabt, war dann zu Hause und dann, ja, wie so ein Tiger im Käfig hin und her geschlichen, überlegt, Kündigung geschrieben, zack, ihm dann nächste Woche auf den Tisch gelegt und dann hatte ich einfach, also dann war der Eimer einfach übergelaufen, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt, weil das war einfach, der Knoten war einfach dann geplatzt.
Was hat denn deine Umgebung dazu gesagt? Weil es ja doch schon krass ist, irgendwie von einem Studium und einem gut bezahlten Job zum Bäcker, ne? Andere Arbeitszeiten, andere Bezahlung und so. Ist das schon ein Ding?
Ja, also für meine Eltern war es eher befremdlich. Haben so gedacht, so, wie kommst du da daher, dein Gehalt so dermaßen zu reduzieren in dieser Ausbildung, ist so völliger Quatsch. Das habe ich denen aber auch erst gesagt, als ich dann mich schon um Ausbildungsplatz gekümmert habe und meine Kündigung schon. Also wie gesagt, ich habe erst die Tatsachen geschaffen, bevor ich es ihnen gesagt habe. Und
das war schlau.
Ja, es geht manchmal nicht, sonst kriegst du dann eine Gegenrede und überlegst dir doch nochmal und nö, da habe ich keinen Bock drauf. Und die Freunde fanden das irgendwie alle cool, weil andersrum, du lernst die Leute dann erstmal kennen, dass die auch selber unzufrieden mit ihrem Leben und ihrem Job sind. Mhm. Und die bewundern dann den Schritt, dass es einer dann tatsächlich tut.
Was sind so deren Gründe, das nicht zu machen?
Es gibt auch welche, die haben einfach gemeint, sie wären zu alt. Mhm. Und
also zu alt für Veränderungen?
Zu alt für Veränderungen, genau. Auch so zwischen 30 und 35, so, also ruhig auch so.
Aber mein 35 Alter. Ist man zu alt, um nochmal den.
Natürlich, natürlich. Was? Ich bin 36, ich habe gerade meinen Gesellenbrief gemacht. Ich habe vorher auch ein anderes Leben gehabt. Das ist nie zu spät. Überleg dir das. Also.
Und würdest du sagen jetzt im Nachhinein, dass es dich glücklicher gemacht hat, zufriedener?
Definitiv.
Was würdest du sagen, wenn du jetzt irgendwie, wenn man, also ich habe immer dann meinen Freunden die Frage gestellt auf einer Skala von 0 bis 10, wo war dein Glück vorher als Ingenieur und wo ist es jetzt?
das ist natürlich, also wahrscheinlich war es vorher so eine 3 oder so.
Echt mies.
Also,
das heißt, jetzt ist es so eine 7, 8 vielleicht?
Ich sag jetzt mal eine 8 bestimmt, ja.
Eine 8, die steht auf der Glücksskala für glücklich. Tommy ist seit kurzem außerdem Vater. Alles gut gelaufen. Und auch bei Chris steht die Geburt des Kindes kurz bevor. Aber dann schickt er mir eine Nachricht. Sein Kind, sein größtes Glück, ist noch vor der Geburt gestorben.
Hey Chris, ich habe gerade eine Nachricht gelesen. Ich habe gestern und heute so viel an euch gedacht. Es tut mir unendlich leid.
Deine Fragen sind banal im Vergleich zu dem, was ihm passiert ist.
Nicht nur wir selbst entscheiden über unser Glück, sondern auch das Leben.
Das ist ein schwerer Schlag für ihn. Und dennoch schreibt er mir, auch wenn das Geschehene mich verändern wird, hat das Gesagte weiterhin Bestand. Seit einem Jahr bin ich auf Glückssuche. Ich habe viel nachgedacht, mit Freunden über das Lebensglück gesprochen und Experten befragt. Auf einer Skala von 0 bis 10 stehe ich mittlerweile auf einer 8. Nicht schlecht.
So, wundert euch nicht, ich muss noch mal kurz was aufnehmen.
Und noch kurz. Aber schon, dass jetzt alle schweigen werden.
Psst. Ja, also ich freue mich, dass ihr alle da seid, alle angereist seid. Und nach einem Jahr, wo wir zuletzt zusammen saßen und die Suche nach dem Lebensglück angefangen hat und jetzt ein Jahr lang ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und einige neue Erkenntnisse gewonnen habe. Zum Beispiel glaube ich, dass ich ein Stück weit mehr in Bremen, in dieser Stadt, angekommen bin und so ein paar Routinen entwickelt habe, wie Yoga oder wie Chor, und das auf jeden Fall auch ein Stück weit zum guten Gefühl beigetragen hat. Aber ich glaube auch, meine Suche ist noch nicht abgeschlossen. Und ich finde es auf jeden Fall, also nicht alle wissen das, nicht alle waren dabei. Wir haben letztes Jahr beim Frühstück darüber gesprochen, was macht für einen Glück aus, so, was macht Zufriedenheit aus. Und ich finde, es ist ein super wichtiges Thema, womit man sich aber nicht immer so ganz bewusst beschäftigt, zu reflektieren, ist das Leben, was man jetzt gerade hat, auch das, was man wirklich führen möchte oder was kann man auch nochmal vielleicht verändern. Und habe festgestellt, dass man darüber relativ selten mit seinen Freunden eigentlich spricht. Also man hat viele andere Themen, aber so diese ganz krassen Fragen irgendwie hat man vielleicht für sich, aber so nochmal den Austausch zu haben, fände ich schön, wenn das weiter fortgeführt wird. Ja, genau. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Das war's.
Ja, zwei.
Und was hat dir die Sucherei gebracht?
Die Angst vor falschen Entscheidungen ist kleiner geworden. Ich könnte meinen Kindern eine glückliche Kindheit ermöglichen. Das immerhin.
dann klappt es bei ihnen auch mit der Amygdala.
Also ich finde es ja schon so, dass mit 30, egal was andere sagen, da ist so ein Punkt im Leben erreicht, wo man mal anders aufs Leben gucken kann. Manche meiner Freunde überlegen zum Beispiel auch, ob der Partner überhaupt noch der Richtige ist.
Überlegungen sind mit 30 wohl so wie mit 40 oder 50, aber schwerer als mit 20. Viele der großen Entscheidungen werden noch kommen. Aber nach dem Ja, nach dem Thematisieren, weiß ich, ich bin besser gewappnet.
Eine Abzweigung, die kann ich nehmen oder ich kann es sein lassen. Ich kann auch einfach mal nichts verändern.
Man findet immer einen guten Weg. Falsche Abzweigungen gibt es nicht.
Man kann wohl auch mit weniger zufrieden sein. Hauptsache, du bist zufrieden und das auch vor der Rente.
Ich freue mich gerade total und bin auch tierisch aufgeregt. Ich habe gerade einen Anruf bekommen und zwar hatte ich mich, ohne es irgendjemandem zu erzählen, was ich sonst normalerweise immer mache, ich habe mich beworben für eine Stelle und zwar für die Leitung der Pressestelle von einem Kinderhospiz. Ich hatte vor 1,5 Jahren mal einen Beitrag über ein Kinderhospiz gemacht und war total beeindruckt von deren Arbeiten. Es war einfach ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, aber auch sehr positiv beschäftigt hat, weil es gar nicht so eine traurige Zeit war, so wie man sich das mal vorstellt, sondern ich habe das Hospiz als einen sehr positiven Ort wahrgenommen, was einfach dafür da ist, um auch Hoffnung zu geben und Halt zu geben. Also ich wäre dann keine Journalistin mehr. Und ich müsste überlegen, ob ich das will. Ich bin schließlich irgendwie noch jung und ich habe eine ewig lange Ausbildung hinter mir, um das zu machen, was ich jetzt gerade mache. Mal sehen.
Eine Suche nach dem Glück. Von Laura Nadinaue und Wolfgang Sesko. Es sprachen Laura Nadinaue, Julia Nachtmann, Katja Brügger, Matti Krause und Jürgen Uther. Ton Kai Poppe. Realisation Laura Nadinaue und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2019. Redaktion Lina Kuckerli und Holger Rink.